ス。
So, da sind wir ein bisschen später als gedacht. Eigentlich habe ich gedacht, ich kreisel grind heute Abend ein bisschen, komm gar nicht on. Aber ich hatte irgendwie dann doch keinen Bock mehr. Hab gedacht, komm, machst du noch. Machst noch mal eine Stunde an, ey. Oh, ich bin irgendwie voll kaputt heute. Ist überhaupt schon jemand da? Q-Chat. Excellent Chat. Ah, der Kaniel 10 ist schon da. Bam, 246. Okay, ein paar sind doch noch da. Angeblich sind nur 4 Leute da. Das heißt, wir haben jetzt schon 50% im Chat. Quick Muffs. Phoenix ist auch am Start. Ne, Leute, ich bin halt irgendwie total kaputt. Kennt ihr das irgendwie, dass manchmal, dass ihr das Gefühl habt, also mal so, die Leute, die auch so IT und Umfeld arbeiten, habt ihr manchmal den Eindruck, dass ihr irgendwie so Babysitter machen müsst für irgendwelche Projektmanager? Weil die eigentlich das Projekt managen sollen, aber gar keine Ahnung haben davon, was die eigentlich machen? Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Was geht? wie gesagt, nicht viel. Was gibt es eigentlich für sinnvolle IT-Zertifikate? Das wäre ich immer im Stream gefragt, so nach dem Motto, Max, was hältst du von Zertifikaten? Ich habe gar keine Ahnung, was es für gute Zertifikate gibt. Müssen wir gleich mal suchen, was useful IT... Komm, wir suchen mal auf Deutsch. Sinnvolle IT-Zertifikate, weil ich habe echt keine Ahnung, was es da für gute Sachen gibt. Also ja, mal von den üblichen Verdächtigen, sowas wie einen CCNA abgesehen, aber einen CCNA juckt doch im Endeffekt auch keinen. CCNA ist das ist quasi der Cisco Noob, nur nicht ganz, also der Cisco Einsteiger plus nicht mehr ganz so Noob. CCNA kriege hat doch entweder jeder oder kannst du einem, was mit dem CCNA lernt, kannst du einem in der Woche beibringen. Ja, also. Ja, aber wie gesagt, jetzt wo ein bisschen mehr Leute da sind, kennt ihr das? Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst irgendwie Babysitter für irgendwelche Projektmanager machen, weil die sonst ganz merkwürdige Dinger machen würden? Also zum Beispiel habe ich bei uns ein Ticket gekriegt. Da steht drinne, ich soll, also nicht näher definiert, irgendwelche Ressourcen schätzen. So, da habe ich erstmal gefragt, okay, was genau meinst du denn eigentlich? Leute, Hardware, Cluster-Ressourcen, was denn für Ressourcen da? Okay, da hat sie großartig ausgeholt, so nach dem Motto, ja, alles. Und dann gesagt, ja, was wollt ihr denn machen? Ja, sie wollen das quasi einmal die komplette Infrastruktur klonen. Habe ich auch gemeint, so, seid ihr euch sicher? Also ist euch klar, was ihr da gerade erzählt oder nicht? Komplette Infrastruktur klonen, ist auch mit auch noch ein drittes Rechenzentrum oder was oder wie? Hast du das mitbekommen mit Google plus Deutsche Bank? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Was denn? Nee. So, und dann das Witzige war, jetzt lief es darauf raus, dass wir haben ja auch ein paar Kubernetes, wir haben ja auch zwei Kubernetes-Cluster und ein paar Linux-Container und sowas. Ich habe halt gefragt, okay, was wollt ihr denn für Ressourcen wissen bei VMs oder gar bei Container? Und da haben die geschrieben, die Anzahl. Wir gedacht, okay, das ist zwar überhaupt nicht das, was irgendwie sinnvoll ist, aber dann schreibe ich euch halt mal rein. Wir haben ein Pot davon, zwei Pots davon, drei davon, zwei davon und sonst was. Mal gucken, was ihr davon macht, ja. Ah, übrigens, dann habe ich nochmal ein bisschen die Hardware rausgesucht, worauf das läuft. Und dann haben sie erzählt, sie wollen irgendwie was komplett anderes. Also, ich muss doch nicht die Arbeit von irgendeinem Projektmanager machen. Das soll der machen. Der soll mir sagen, was er haben will. Ja, also, wenn er das nicht weiß, dann kriegt er halt genau das, irgendwas. Weil woher soll ich es wissen? Das kommt meist daher, dass die Projektmanager zum Teil technologisch noch nicht ansatzweise wissen, was da abgeht. Ja, das stimmt, aber es wäre schon mal allen Beteiligten geholfen, wenn sie da nicht so tun würden, als ob sie es wissen. Weil viele Projektmanager haben wahrscheinlich einen Rhetorikkurs gemacht, so nach dem Motto, wie verkaufe ich überzeugend, wovon ich gar keine Ahnung habe. Das ist bestimmt ein sinnvoller Skill, wenn es darum geht, Projekte irgendwie noch höhere Management-Leuten zu präsentieren. Allerdings beim Einsammeln von Informationen sollte man diesen Skill deaktivieren. Weil ansonsten wirkt das so, als hätte man Ahnung, obwohl man gar keine Ahnung hat, und dementsprechend kriegt man gar nicht die Infos, die man haben will. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt, wenn man das gleich mal sagt, so nach dem Motto, okay, erklär mal langsam. Bei uns ist auch immer geil, der interne Auftraggeber von einer internen Software kann sich nichts vorstellen, also alles erstmal bauen, sodass alles klappt und danach umbauen oder neue, exzellent, effizientes Zeitmanagement. Ja. Ja, so ähnliche Dinge haben wir auch. Bei uns läuft das aber meistens so. Irgendwelche Marketingköppe, ich habe ernsthaft keine Ahnung, wer das alles so ist, machen irgendwie eine ganz tolle Präsentation. Zu was, wovon eigentlich auch keiner genau weiß, was es werden soll. Zum Beispiel, ich muss das ein bisschen abändern, damit es nicht so klar ist, um was es geht. Oh, Tainsaw geht hier wieder ab. 3 Subs, dankeschön. Wer kriegt denn was? Der Twinkor kriegt was. End of Function und der Akte. Poggers, excellent. Big Brain, huge Subscription. Das ist ja quasi fast schon. Moment, ich finde es nicht. Excellent. Genau, und bei uns halten die immer irgendwelche geilen Präsentationen, bevor man genau weiß, was abgeht. So, und wir haben jetzt was, da hat irgendjemand gedacht, okay, Tesla und Elon Musk und SpaceX und sowas ist gerade voll angesagt und hat dann gesagt, wir machen jetzt ein Projekt, unser Flug zum Mars. Es hat mit dem Flug zum Mars nichts zu tun. Also nicht, das heißt einfach nur so. Ach nee, Elon Musk, nicht Elon Musk. Elon Musk. Komme ich auf Elon Musk? Elon Musk. So, zumindest ist auch wurscht. Mir geht's ja nicht. Zumindest ist das gerade angesagt. SpaceX, Elon Musk, Tesla, alles Mögliche. Und da hat jetzt irgendeiner bei uns ein Projekt ins Leben gerufen. Unser Flug zum Mars. Es hat, wie gesagt, ich habe es ein bisschen abgewandelt, heißt ein bisschen anders. Und wenn man da jetzt denkt, okay, wir wollen zum Mars, dann bin ich der Erste, der sagt, ich fliege da garantiert nicht mit, wenn wir zum Mars fliegen. Fliege Express, Twitch Prime, dankeschön, 4 Monate, huge. So, und um was es letztendlich geht ist, und warum das so heißt, hat nur 2 Gründe. Erstens, weil man Mars abgekürzt hat zu irgendwas, frag mich nicht, Services, irgendwas. Also, weil man gesehen hat, Mars ist eine coole Abkürzung und weil man eine Präsentation machen konnte, die, kein Witz, aufgebaut ist wie eine Rakete. Sieht aus wie eine Rakete, ja. So, sieht cool aus, hat natürlich keinen Mehrwert. Und was es im Endeffekt gehen soll, ist komplett abstrakt, dass alle Services quasi in die Cloud wandern sollen. So komplett abstraktes Ding. So, und das hat da jetzt irgendeiner präsentiert und hat sich gefreut, dass das gut angekommen ist, weil es so eine stylische Präsentation war. Aber was jetzt damit gemacht werden soll, weiß keiner so genau. Es ist einfach da. Gifted it here once a Block Watcher. Big Brain, der Block Watcher hat was gekriegt. Dankeschön, Tainza, für den 5. Sub hier schon. Excellent. Naja, und sowas haben wir laufend. Und ich weiß, dass das woanders nicht viel besser läuft. Man sagt ja so, oh, ja, oh, ich brauche mal ein Wasser hier. Habe ich dann? Glaube ich, mal klein Wasser holen. Ich höre das ja auch von anderen, dass es da ähnlich läuft. Und wo ich mich immer frage, wo es mich dann nicht wundert, dass manche Startups Sachen einfach eleganter und besser hinkriegen als irgendwelche großen Dinger. Wenn man sich überlegt, wie das bei uns sein wird. Oh, der Scam Train läuft. Der Scam Train ist am Start. Lim Squizzy hat Twitch Prime abonniert. Dankeschön. Der Chibade Train läuft. Okay, solange der Chibade Train läuft, erzähle ich euch das nochmal kurz weiter. Der Scam Train, ja. Nico CS, Twitch Prime, 7 Monate, Dankeschön. Ayaya. Pogger Subscription. So, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also das wundert mich manchmal nicht, wie gut das Startups hinkriegen, weil da ist einfach viel Overhead nicht vorhanden, ja. Bei uns ist es teilweise so, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, aber es ist schon ziemlich nah an der Wahrheit dran. Also bei uns ist es manchmal so, wenn du es richtig machst, also so, dass es dir was bringt, dem eigenen Team was bringt und alle anderen das Gefühl haben, es hätte was gebracht, dann musst du Folgendes machen bei uns. Und wahrscheinlich ist das bei vielen, die in einem größeren Laden machen, ähnlich. Man tippt eine Zeile auf der Shell, die irgendwas halbwegs Sinnvolles macht. Ist gar nicht mal so entscheidend, wie sinnvoll das ist. Und danach geht man in Gruppenleiterrunden, Abteilungsrunden, IT-Runden, Statusrunden und erzählt für den nächsten Monat, dass man diese eine Sache gemacht hat. Und dann feiern sich alle richtig krass drauf ab, dass man wieder so geile Sachen gemacht hat. Und am Ende hast du eigentlich nichts gemacht, richtig? Aber alle haben das Gefühl, es war richtig geil. Was bei uns teilweise für kleine Dinger riesig breit getreten werden und 5 Stunden retrospektive, sonstige Abstimmungsdinger gemacht werden, das nimmt teilweise total überhand. Scheiße, das ist bei uns genauso. Ey, ich glaube, das ist bei den meisten so. Wir haben übrigens noch mehr Subs, habe ich hier gerade gesehen. General Slane hat auch wieder subscribed. 3 Monate, Dankeschön. Excellent Subscription. Big Brain. Ja, und der Witz dabei ist ja auch noch, warum ich das jetzt erzähle, ist, der Captain Peng spricht's gerade an. Der Witz dabei ist auch noch, dass das allen lieber ist, wie man macht in seiner Zeit was Sinnvolles. Wenn ich mir überlege, was ich hab heute, glaube von ungefähr 8 Stunden, wo ich da war, habe ich Wartungsarbeiten, Meeting, Gedöns gemacht, 1 Stunde. Ein Team-Meeting, in dem Team bin ich zwar nicht, aber da bin ich öfters dabei, Besprechung. Neues Release-Runde, 1 Stunde. Irgendwelche Ticket-Abstimmungs-Meetings bestimmt auch nochmal 1 Stunde. Und dann habe ich mit dem Kollegen nach der Runde nochmal 1/2 Stunde über aktuelle Sachen geschwätzt. So, also quasi, ich war bestimmt 4,5 Stunden mit zu 90% sinnlosen Laberstellsachen beschäftigt. Was? Nee, also Skill-Killer, da habe ich nichts mit zu tun. Ich muss keine PR-Sachen. Ach, du meinst Pull-Requests! Ich dachte, du meinst mit Werbung. Naja, also PR-Approven ist ein Teil davon. Das ist das, was man unter anderem macht. Anders so einfach ist es ja nicht. Mit PR-Approven ist ja nicht getan. Man muss sich ja auch erstens mal die Änderung angucken, die Änderung mit den anderen Änderungen, die Leute machen, unter einen Hut bringen. Und oftmals funktioniert es nicht, sich mit den Leuten zusammensetzen, gucken, was es funktioniert. Das an die restliche Welt verkaufen, das war übrigens heute, weil ich meinte, Runde zum neuen Release. Heute ist nämlich Release-Start in unserer Testumgebung. Und da war die Runde heute dafür, der restlichen Welt verkaufen, was für geile Änderungen haben. Da haben wir ein richtig langes Changelog mittlerweile zu, wo dann nach Möglichkeit für auch nicht ganz so IT-versierte Leute drinsteht, was passiert. Also zum Beispiel, dass jetzt eine neue Domain verwendet werden kann für Mails und sowas. Sowas steht dann da drin. Manche Sachen, die kompliziert sind, schreibe ich da gar nicht rein, weil die Noobs damit nichts anfangen können, sondern also wenn ich die Auswahl habe, wie, ich schreibe rein, wir haben jetzt eine neue HA-Proxy-Version, die Intel IS Hardware Encryption verwenden kann. Oder ich habe die Möglichkeit reinzuschreiben, wir können jetzt eine neue Absender-E-Mail-Adresse verwenden. Dann schreibe ich wahrscheinlich rein, wir können eine neue Absender-E-Mail-Adresse verwenden in das öffentliche Aushängeschild Changelog, weil mit der anderen Sache kann kein Mensch was anfangen. Was wir wahrscheinlich machen würden ist, ich würde das umschreiben, ich bekomme einen Change, da steht drinne, okay, wir haben eine neue HA-Proxy-Version, die kann jetzt SSL-Beschleunigung mit der CPU machen, wunderbar. Da steht da drin, das würde ich aber so nicht reinschreiben, sondern ich würde irgendwie das in Performance-Improvements umdichten, was es ja unterm Strich auch ist, und das irgendwie als Load-Balancing Performance-Verbesserung oder so verkaufen. Das finden dann wieder alle geil, ja. Sind Merch-Konflikte bei euch Teil des Prozesses oder versucht ihr das zu vermeiden? Also, vermeiden kannst du es nicht. Also, ja, das ist Teil. Das vermeiden kannst du es nicht. Also, ich habe das bei uns als relativ klassische Git-Struktur da aufgezogen. Also sprich, wir haben... Ich zeige euch mal ein Bild. Wir machen das nicht genauso. Aber ich glaube, da gibt es ein ganz gutes Bild zu, ja... Was Branches angeht, Leute, ich weiß, Big Brain. Ja, so ungefähr ist es bei uns, genau. Das Big Brain, aber ich weiß auch umgedreht, dass ein paar interessiert. Also, wir haben es folgendermaßen. Ja doch, das trifft es eigentlich ganz gut, wie es hier aufgemalt ist. Also, wir haben eine Master Branch, da kommt alles Mögliche rein. Ja. Von Server Config bis irgendwelche Mail-Config-Files, XML-Configs für Java-Gedöns, also zumindest wenn es um Infrastruktur-Gedöns geht. So, und das kommt da rein. Bei Software ist es ähnlich. Ich weiß, Master Branch ist voll verpönt aktuell. Aber wie gesagt, bei Software ist es ähnlich. Also zumindest, wir haben einen Master Branch. Und das heißt bei uns auch tatsächlich immer noch Master. Ich werde das auch nicht umbenennen, weil ich da an so vielen Stellen was umbenennen müsste, dass das eigentlich den Aufwand nicht rechtfertigt. Es sei denn, irgendjemand kommt auf die Idee und fühlt sich getriggert dadurch und unser Abteilungsleiter sagt, wir müssen das jetzt umbenennen. Aber ich glaube, ganz so verrückt sind sie noch nicht. Zumindest, ja, eine Masterbranch und übrigens, das stimmt überhaupt nicht, was das Bild hier zeigt. Das ist gar nicht richtig. Okay, die Bilder sind voll für den Arsch. Nee, stimmt nicht so. Wir machen es wieder. Git Model Linux Kernel. Wir machen es ziemlich genau wie der Linux Kernel. Aber halt nur vom Branch. Ja, so in der Richtung machen wir es, genau. Das trifft's eigentlich ganz gut. Also, wir haben eine Master Branch. Von da kommt alles und da geht auch alles rein. Also, sprich, das hier ist irgendwie Stand X und irgendeiner ist jetzt der Meinung, da kommen wir nämlich jetzt auch gleich, wie wir das in Merch-Konflikten machen. Da kommt jetzt irgendeiner auf die Idee, okay, wir brauchen neue Zertifikate oder so. Oder wir brauchen neuen Mail-Domains oder so. So. Und oder er muss für die Java-Anwendungszeug muss irgendwie einen Zertifikatstore updaten oder sowas. Okay. Dann macht er sich einen Branch auf vom Master hier, macht da seine Commits drin und macht einen Pull-Request auf, zurück auf Master. So, jemand anderes macht parallel auch was und entwickelt, sagen wir jetzt, an irgendeinem anderen Feature, ist egal was. So, und da können die hier parallel entwickeln und beide machen einen Merge-Request auf, wenn es soweit ist. Der macht den hier auf, der macht den hier auf. Und das ist dann die Stelle, wo ich mir das angucke, was die gemacht haben. Und das passt meistens. Und es kommt halt nur zu Merge-Konflikten, wenn der und der parallel in den gleichen Files rumwurstet. Und das ist recht selten, weil die meisten Leute ihre Aufgabenfelder haben. Das kommt nicht so oft vor. Kommt vor bei Basic-Geschichten wie SSL-Zertifikaten, zum Beispiel Zertifikatstore, da kommt das öfters vor. Weil da viele Leute mal dran rumwursten. Ja gut, wenn es einen Merge-Konflikt gibt, da siehst du den Pull-Request schon. Das Beste ist, die Leute lösen das selbst, indem sie das Rebasen auf Master vorher und den Merge-Konflikt selbst lösen. Oder aber, wenn das nicht geht, dann nehme ich den da und mich und wir überlegen uns zusammen, wie die Änderung am Ende aussehen muss. Nicht nur gleiche Files, sondern sogar gleiche Zeilen. Ja, richtig. Gleiche Files allein ist Git teilweise recht clever. Aber da muss man auch drauf achten. Git macht da manchmal, zwar nicht oft, aber manchmal komische Dinger, wenn sich die gleiche Datei parallel ändert. An unterschiedlichen Stellen. Wo der Unterschied ist, dass die noch einen Develop-Branch haben, wo sie was drauf machen. Und hier wird es alles auf Master gemacht. So, und das ist eigentlich kein großes Ding mit Merge-Konflikten, muss man ehrlich sagen. Das lässt sich recht easy handeln. Es gibt nicht viele, aber wenn es welche gibt, gibt es halt welche, die sind teilweise echt eklig, aber 80% der Merge-Requests, oder nein, 80% der Konflikte, die wir haben, sind wirklich kein großes Ding. Das kriegt man mit den beteiligten Leuten relativ gut hin. Bei SSL-Zertifikaten ist auch einfach, da brauchst du in der Regel einfach beides, ist nur parallel entstanden. Na gut. Und im gleichen Atemzug, wie hier der Pull-Request kommt, wird dann auch ein bisschen Infos dazu gesammelt, sprich, was genau macht das, wie verkauft man das am besten. Und wir schreiben das in unser Changelog für die nächste Version. Und dann sind die Leute, die entwickeln, eigentlich fertig. Da müssen die sich nicht mehr weiter drum kümmern. Das nächste mache ich. Dann mache ich das so ungefähr sowas wie das hier mache ich dann. Ich mache einen Tag drauf, irgendwann mal auf Master. Also man taggt ja Master nicht. Tag ist ja ein Zeiger auf einen Commit. Hat mit Branches überhaupt nichts zu tun. Aber zu dem Zeitpunkt bin ich im Master. Sag okay, keine Ahnung, an der Stelle hier jetzt. Jetzt ist es laut Kalender wieder soweit. Da mache ich einen Tag drauf auf diesen Commit hier. Und dann kommt der Commit dahin. Das muss man machen mit dem Tag. Erstens, weil es besser nachvollziehbar ist. Und weil man sich sicher sein will, dass wenn man Hotfixes macht, wenn es nur so einfach ist wie hier, ist das kein Ding, aber uns ist noch ein bisschen komplizierter, dass man sicher ist, bekommt nicht zwischendurch irgendwelche Commits mit rein, die man gar nicht haben will. Zum Beispiel, was ich auch schon gelesen habe, was einige Leute verkehrt machen, so nach dem Motto, die taggen das hier, sagen, das hier ist Tag 1, da machen sie hier weiter und sagen, das hier ist jetzt, oh fuck, bei Version 1 ist was kaputt, wir brauchen jetzt den Fix. Und dann sagen, taggen sie das hier als Version 1.1. Das ist aber Fail, weil in der Zwischenzeit sind die ganzen Änderungen dabei. Das heißt, Version 1.1 wäre dann nicht Version 1 plus einen Fix gleich Version 1.1, sondern eigentlich wäre das hier unten dann Version 2 fast schon. Also, das geht so nicht. Deswegen muss man das taggen. Und wenn man dann was fixen will, dann macht man das mehr oder weniger so. Ich mach's so, ich nehme das aktuelle Tag, check das aus, cherrypick den Hotfix-Commit, deswegen lege ich auch immer Wert drauf, dass Hotfixes möglichst klein sind, nach Möglichkeit auch nur ein Commit, weil da lässt sich das einfacher cherrypicken. Dann nehme ich, check ich den Tag aus, mache den Cherrypick von dem jeweiligen Hotfix-Commit und dann mache ich den neuen Tag drauf. Und dann hast du nur, die alte Version plus den einen Fix und dann ist gut. Wo man dann natürlich darauf achten muss, ist, dass wenn man Hotfix kriegt, dass der natürlich auch in Master kommt, weil sonst sehen den die anderen Leute nicht. So machen wir das. Also wir machen das ziemlich klassisch. So, und jetzt mal auf die anderen Sachen einzugehen, die noch gekommen ist. Kann man einen Pull-Request direkt auf einen Tag mergen? Theoretisch schon, ja. Ich weiß nicht, ob das GitHub, Bitbucket oder sonst was unterstützt. Git-technisch ist das kein Problem. Git-technisch geht das. Also du kannst einen Tag auschecken, kannst dort einen Branch reinmergen in diesen Stand und danach einen neuen Tag draufsetzen. Das geht. Das will man aber in der Regel nicht machen, weil dann hast du das Problem, die Leute, die sich das vom Master auschecken, stellt euch mal vor, das hier ist die aktuelle Version. Irgendeiner checkt sich einen Branch aus vom Master und sagt dann, ja, ich möchte den jetzt da rein. Dann bringt er ja alle anderen Änderungen, die in der Zwischenzeit zur nächsten Version passiert sind, mit. Das will man ja nicht. Also deswegen macht man das eigentlich anders. Wenn man einen Hotfix hat für die aktuelle Version, dann nehmen sich die Leute für ihren Hotfix-Branch als Grundlage den aktuellen Tag. Oder wenn es was ganz Kleines ist, und sie das für Master eh schon gefixt haben, nimmst du einfach das Commit und Cherrypicks rein und hoffst, dass es funktioniert, was meistens klappt. Aber wenn es was ein bisschen umfangreicheres ist, musst du als Grundlage für den Hotfix-Branch den aktuellen Live-Produktions-Tag nehmen. Weil sonst bringst du aus dem Master die halbe nächste Version mit, wenn du das mergst. Das willst du ja nicht. Deswegen wird da auch nichts gemerged, sondern so gut wie immer rein cherrypickt. Was besonders gut ist, wenn man halt nur ein, zwei Commits hat. Cherrypicks sind für mich immer noch Git Magic. Da ist eigentlich relativ wenig Magic dabei. Sollte man nicht pro Release einen Branch sich gönnen? Nö. Also kann man, wenn man mehrere Releases parallel supporten will, haben wir auch. Wir haben da eigene Namen für. Aber im Endeffekt haben wir einen Testing-Branch und einen Live-Branch noch zusätzlich. Aus dem Grund, weil es manchmal vorkommt, dass spezielle Änderungen nur für die Testversion gemacht werden, um zu erproben, ob irgendwas funktioniert. Das sind dann auch Commits, die nicht Bestandteil im aktuellen Release sind, die werden dann quasi zusätzlich noch obendrauf in den aktuellen Testing-Branch cherrypicked, weil die dürfen ja nicht ins Release, sonst kommen ja irgendwelche Testing-Features live. Das möchte man ja nicht unbedingt. Aber ansonsten machen wir nicht pro Release ein Branch. Der Kernel macht's. Der Kernel hat so einen Old-Stable und Older-Stable und so komische Dinger noch. Das haben wir nicht. Und eigentlich braucht man das auch nicht. Also wir haben einen Master-Branch, wir haben einen Testing-Branch, so die Kurzvariante ist das jetzt, und wir haben einen Live-Branch. Die drei Sachen haben wir. Dann gibt es noch hunderttausende Feature-Branches von den Leuten, die Sachen entwickeln. Aber das war's. So, und Hotfixe, wie gesagt, von dem jeweiligen Tag per Cherrypick zurück. Und du hast ja das Tag auf das Commit, also du brauchst ja keinen Branch für das aktuelle Release noch zusätzlich. Wir haben einen Live-Branch und dort kommt immer das aktuelle Release rein, wenn es soweit ist. Was ich ab und zu mal mache, ist, dass ich die einmal im Jahr lösche und nochmal neu aufmache. So, aber ansonsten braucht man das nicht. Wieso streamst du eigentlich in 48 Hertz? Ist bei deinen YouTube-Videos auch so. Also streamen in 48 Hertz mache ich, damit es besser aussieht und weniger Bandbreite als 60 Hertz braucht. Also sieht besser aus als 30 FPS und es braucht weniger Bandbreite als 60. Das ist eigentlich die Big Brain Lösung, 48 FPS streamen. Wie oft habt ihr einen neuen Master Commit pro Tag? Boah, ganz schön viel. Tag ist einfach nur einem Commit einen Namen geben, korrekt. Denn Tag ist, dass du es einfacher wiederfindest, das Commit. Du könntest dir auch selbst eine Tabelle machen mit Commits, aber wozu, wenn es Tags gibt? Wie oft habt ihr, also, was haben wir denn so? ...20 Commits am Tag oder so? Im Durchschnitt? Na, wobei, das kommt... Manchmal ist es deutlich mehr, manchmal ist es auch weniger. Ich sag mal so, im Durchschnitt 20 Commits am Tag. Ungefähr so, würde ich sagen. Also was ich bei Merch-Konflikten immer ganz gern verwendet habe, ist Vimdiff. Aber da bin ich mittlerweile auch von weggekommen. So, ich mach's komplett von Hand über einen Editor. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist gar nicht schlecht. Am besten ist, wenn man einen Editor mit Gitblame-Support hat, dass man sich direkt anzeigen lassen kann, wer von wem welche Änderungen sind. Aber ansonsten sind Merch-Konflikte, finde ich, am einfachsten von Hand gelöst. Doch, mache ich auch. Allerdings jetzt nicht so ultra tief. Ich gucke mir an, ob es da irgendwelche Verschreiber gibt oder ob da offensichtlich Mist drin ist. Letztens hat einer einen Python Monitoring Change gemacht, also für unser Prometheus Monitoring irgendein Python Skript geupdatet. Da habe ich gleich gesehen, die Einrückungen stimmen nicht. Sowas sehe ich schon. Im Detail kann ich es meistens gar nicht genau beurteilen, ob das stimmt. Ja. Wenn da jetzt irgendwie einer sagt, okay, der Logik nach muss das kleiner 5 sein und es stimmt nicht, dann glaube ich ihm das trotzdem, aber das, keine Ahnung, ob das stimmt. Also so sehr kenne ich mich damit nicht aus. Wie viele Feature-Branches kann man denn haben oder was ist die Regel? Unbegrenzt viele. Git juckt das überhaupt nicht, wie viele Branches man hat. Git wird auch nicht langsam durch. Also wir haben Leute, die haben glaube ich schon 5 Jahre oder so nichts mehr aufgeräumt, die haben 350 offene Branches. Ich habe mir mal überlegt, ob ich was basteln soll, was die Leute benachrichtigt. Aber wozu? Juckt nicht. Kannst so viel haben, wie du willst. Die Einrückung, ja, das ist typische First World Python Problems. Reicht eine Proof oder müssen das mehrere Leute erst bestätigen? Das müssen mehrere Leute bestätigen. Oder, ich weiß, klingt jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen überheblich. Oder ich, das reicht meistens auch. Also, wir haben es so gemacht, dass wenn es ein Thema ist, wo es noch ein paar andere Leute gibt, die sich auskennen. Zum Beispiel haben wir einen Repo, da sind alle unsere DNS-Configs drin. So. Und wenn dort einer DNS-Changes committed, einreicht, dann haben wir es so gemacht, dass quasi, bevor ich drauf gucke, nochmal einer drauf guckt, der auch aus dem gleichen Team ist, und erst wenn noch ein fachlicher Kenner es approved hat, approve ich es auch. Aber die meisten Sachen, wenn ich sie mir angeguckt habe und approve, dann juckt das keinen mehr, sondern wir nehmen es direkt. Auch wenn es vielleicht nicht hundertprozentig richtig ist, aber das meiste wird nicht so arg reviewed, wie es vielleicht sollte. Wie groß sind denn die ganzen Repos zusammen? Boah. Also unser altes, also wir hatten mal ein altes Repo, wo wir alles in einem Repo gemacht haben, wirklich alles, sogar RPM-Pakete. Da waren wir aber noch big Noob, ja. Und da haben wir teilweise Targetsets und RPMs in das Git-Repo committed und das war am Ende, glaube ich, 8 GB oder so. Wenn du das geklont hast, neu, hast du erstmal einen halben Tag gefühlt da gesessen. Also das war das alte Repo, das war richtig Bebega. Bebega war das. Das haben wir dann aber nach einem Jahr oder so gecheckt, dass das keine gute Idee ist. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Repos. Und wir checken auch keine großen Binaries mehr ein. Aber man lernt ja, man lernt ja. Also unser aktuelles Repo ist, glaube ich, so, was wird denn das sein? So das Hauptrepo, wo das meiste drin ist, wird so 250 MB sein. So in dem Dreh würde ich jetzt mal sagen, das allermeiste sind Textfiles, die nehmen nichts weg. Es sind ein paar ganz kleine Go-Binaries drin. Die sind aber vielleicht, wenn es hochkommt, ein MB pro Binary. Weil das Sachen sind, die man tagtäglich da im Handling und auch so braucht. So, und ich sag mal 200, 250 MB, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich habe unser Repo wirklich ewig nicht mehr geklont. Wozu auch? Ich habe das ja eh permanent aktuell. Wieso? Stört, siehst du doch überhaupt nichts. Ach so, ja, damit's nicht stört, haben wir Folgendes gemacht. Das ist auch eine Sache, die ich empfehlen kann, wenn man entweder Git managt, beziehungsweise vielleicht selbst besser den Überblick behalten will. Macht Namespaces davor. Oder Gruppierung. Also in Git kann man zum Beispiel machen, dass man einen Branch nennt, so nach dem Motto, Visual Studio kurz auf. Dass man in Git einen Branch macht, der max/neues Feature heißt. Das ist ganz praktisch, weil alle Branches ohne Namespace davor sind meine, also zum Verwalten der ganzen Geschichte. Also sprich, Master hat kein Namespace davor, so Testing und Live haben auch kein Namespace davor. So, und sprich, da, das sind meine. Hab nur ich Rechte drauf, aber andere können dann irgendwie, der Felix hat einen Branch, das heißt dann irgendwie Omega Lull und sonst was. So. Das heißt, alle Branches mit Namespace davor sind Feature-Branches, da kann man das recht gut erkennen. Das wird auch von Git von Haus aus unterstützt, das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache, das so zu kopieren. Kann man erkennen, von welchem Branch ein Branch abstammt? Ja und nein. Du kannst erkennen, von welchem Commit der Branch abstammt. Von welchem Branch ein Branch abstammt, gibt es nicht, weil sowohl Tags als auch Branches gibt es ja streng genommen in Git so in der History gar nicht. Also du hast Commits, du hast quasi eine Reihe von Commits, die aufeinander basieren, und ein Tag ist ein Zeiger, einen Namen geben für einen Commit, und ein Branch ist halt ein Name für einen Commit, wo man weitere Commits drauf machen kann. Also wichtig ist, von welchem Commit man das aufmacht. Also sprich, wenn ich drei Branches habe, oder sag mal, ich habe eine Master-Branch und mache davon drei Branches auf. So, und A, B, C. Und du machst von C deinen Branch auf, dann kann ich nicht erkennen, ob du ihn von A, B oder C aufgemacht hast. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass du ihn aufgemacht hast zum Stand von Commit XY. Also ich kann nicht erkennen, ob du ihn von Master aufgemacht hast, von A, von B, von C. Ja, so ungefähr machen wir es auch. So ähnlich machen wir es auch. Einziger Unterschied ist, wir machen Underscore, weil wir manche Branches als Puppet-Environment verwenden, zum Dinger-Testen. Ja, da liegt auch Puppet-Config drin, jede Menge. Also, das ist ein bisschen umfangreich, da ist das Main-Repo. Da ist ganz viel Puppet-Config drin. Und Puppet mag Minus in Environment-Namen nicht. Deswegen ist es bei uns in Underscore. Ja, so sieht das aus. Puppet ist echt ein Krampf. Ja, das stimmt. Aber wir verwenden Puppet schon ewig. Wir haben da auch einen riesen Puppet-Codebase mit. Als Erklärung, Puppet ist ein Tool, dem gibst du, das ist noch vor der Zeit, aber mittlerweile nennt sich sowas ja Infrastructure as Code. Infrastructure as Code, ja. Buzzwords. Also sprich, man beschreibt, wie ein System aufgebaut werden soll und hat ein Config-Programm, das lässt man laufen, ein Config-Management-Programm, und das baut aus der Meta-Config quasi die Config aus zusammen, wie sie dann am Ende auf dem Server hinten rauskommt. So musst du zum Beispiel, wenn du 50 Server aufbauen willst, die sich alle bis im nur im Namen unterscheiden, so kannst du quasi eine Puppet-Config machen, die du dann quasi applyst auf 50 Server, anstatt dass du 50 Server einrichten musst. So weit von der Theorie her. Puppet ist doch Ruby-Kacke. Ja, aber Ruby ist doch gut. Und es ist nicht Docker für Arme, es ist was ganz was anderes. Ach, guck mal, hier. Da, er weiß, wovon ich rede. Ich verwende... ich verwende privat VMware. Auf der Arbeit haben wir jede Menge Sachen. Also wir haben zum größten Teil VMware. Das glaube ich kein Geheimnis, das haben die meisten im Enterprise-Umfeld. Wir haben allerdings mittlerweile auch jede Menge Container und solche Sachen. Und auch Dinger in Azure und in der Cloud und ganz tolle Dinger. Ja. Aber zum größten Teil VMware. Und die meisten Business-Enterprise-Geschichten, die du so antreffen wirst, die haben auch VMware. VMware ist in dem Umfeld einfach das etablierteste, was es gibt. Wir haben auch witzigerweise ein paar KVM-Kisten, habe ich letztens gelernt. Wusste ich bis vorgestern auch nicht, dass wir KVM haben. Boah, das ist viel zu grell, da wirst du ja blind von. Wir haben die wieder. Wir haben wieder KVM. Habe ich heute gelernt, ja. Im Kubernetes-Umfeld haben wir irgendwie KVM noch. Wusste ich bis vorgestern auch nicht, dass wir sowas haben. Ja. Genau, so sieht das aus. Also das ist bei uns so die Geschichte. Und wie gesagt, Puppet ist an sich ganz gut. Es ist halt ein bisschen bloated mittlerweile bei uns. Okay, ich glaube, jetzt haben wir das alles. Kann man eigentlich Docker in Windows Home in VMware Ubuntu benutzen? Klar. Wenn du dir eine Linux-VM installierst, kannst du da drin alles funktionieren. Alles verwenden, was du verwenden willst. Was ist denn Windows Home? Ach, Home, das ist die Home und Professional. Ja. Lul, Monarch S. Klar, in VirtualBox geht das auch. Natürlich funktioniert das. Mit VirtualBox und VMware, das ist beides Vollvirtualisierung. Das System, was da drin läuft, hat keine Ahnung, dass es in der VM... Also, realistisch betrachtet, weiß es natürlich, dass es in der VM läuft. Aber reine Lehre mäßig hat es keine Ahnung, dass es in der VM läuft. Also sprich, du kannst in der Linux-VM, die du voll virtualisiert laufen hast, alles machen, was du willst. Sofern es die Hardware hergibt. Du hast keine Beschränkungen. Also du kannst es sowohl in VirtualBox machen, du kannst es auch in VMware Workstation machen, du kannst es in Parallels machen unter Mac und Fusion unter Mac, du kannst den KVM machen, vollkommen egal. Also voll virtualisiert kannst du alles machen, was die Hardware hergibt. Wie gesagt, sowas wie Spiele ohne GPU-Pass-Through, was ja nicht funktioniert mit VMware Workstation auf Desktop Windows, gibt halt die Hardware da nicht her. Ja. Aber hey, für Super Tuxcart reicht's immer noch, ja. Geh weg. Also, ich meine, wenn Super Tuxcart geht, dann geht alles andere auch, da sind wir uns ja einig. Okay, was war denn jetzt eigentlich mit Google und Deutscher Bank, was ich angeblich wissen müsste hier? Google hilft Deutscher Bank, okay. End of Function Zero, ja, das funktioniert auch mehr schlecht als recht. Aber Docker, beziehungsweise, nee, was wolltest du verwenden? Docker ist keine Nested Virtualisierung. Ich find's immer noch blöd, dass das ganze Zeug Container heißt, muss ich ehrlich sagen. Container klingt nach VM, ist es aber nicht. Den Container gibt es auf Linux-Ebene eigentlich gar nicht. Man nennt das nur Container. Also sprich, einen Prozess, den du startest auf deinem Linux-System, wenn du jetzt eine Bash startest oder so, ist da erstmal fundamental keinen Unterschied dazwischen, ob du die Bash so startest oder die Bash über Docker in einem Container startest. Beide Prozesse laufen nicht virtualisiert, sondern sind ganz normale Prozesse, die der jeweilige Host-Kernel ausführt. Also Bash in Docker ist nicht virtualisiert und Bash ohne Docker ist erst recht nicht virtualisiert. Der einzige Unterschied dazwischen ist, dass es auf Kernel-Ebene sowas wie Namespaces und C-Groups gibt. Das ist so ein bisschen Sandbox-Möglichkeiten, dass die Bash in einem Container vielleicht nicht Zugriff auf alles vom Host hat. Aber das ist keine Virtualisierung. Also sprich, wenn du Docker in einer Ubuntu-VM betreibst, dann ist das keine Nested-Virtualisierung, sondern das ist ein stinknormaler Prozess, wie alles andere auch, was du in dieser VM ausführst. Docker interessiert sich, oder generell Linux-Container interessieren sich absolut null für Virtualisierung. Und es würde sogar Nested-Virtualisiert funktionieren. Also du könntest sogar ganz abgedrehte Sachen machen, wie vor allem mal Workstation, darauf KVM und in der KVM Linux-Kiste Docker. Aber dann ist Nested virtualisiert und dann ist die Performance auch im Arsch. Aber VMware Workstation, guck mal, ich verwende das doch hier auch laufend. Ich habe hier meine VMware Workstation und ich kann hier ohne Probleme sagen, Docker, PS, zack, läuft. Gar kein Ding. Sollte mal an meiner Masterthesis, das solltest du machen, ja, über was schreibst du? Ach, übrigens hier, Jung, oder Snorlax, weiß ich genau, was davon. Wie war so dein Probearbeitstag heute? Google hilft Deutscher Bank, okay. Was macht denn die Deutsche Bank da? Scheiß VDSL Telekom, warum das denn? Knerbier, hast recht, ja, müsste ich mal echt updaten. Also was, die Deutsche Bank will ihre IT-Probleme unter anderem mit der Hilfe von Google lösen? Na dann, easy as fuck, würde ich sagen. Sollen sie mal machen.
Easy.
Easy as a fuck.
Easy.
Also, beide Firmen, bla 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 bla. Das Finanzinstitut bekommt Zugang zu den Cloud-Diensten der Alphabet-Tochter. Okay, Google. Das finden die News-Schreiber immer geil, weil die suchen immer händeringend Synonyme für die gleichen Sachen. Jetzt können sie anstatt Google können sie schreiben, die Alphabet-Tochter. Zudem wollen die Unternehmen die nächste Generation Technologie, bla 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 bla. Okay, was machen sie denn jetzt eigentlich? Okay. Die Deutsche Bank kämpft wie viele andere deutsche Finanzinstitute mit technischen Problemen. Das sind hausgemachte Probleme. Wenn man das ja auch 20 Jahre lang verschläft und verkackt, dann muss man sich nicht wundern. Schon der frühere Konzernchef kurz nach seinem Amt hat er öffentlich als lausig bezeichnet. Mich würde interessieren, wenn er die IT als lausig bezeichnet, was er damit genau meint. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die da arbeiten, alles andere als lausig sind, damit der ganze Scheiß auf der alten Infrastruktur und dem ganzen alten Müll überhaupt noch funktioniert. Er meint wahrscheinlich, dass er und seine Manager es verkackt haben, beziehungsweise er, sein Vorgänger und seine Manager es verkackt haben. Ex-IT-Chefin Kim Hammond, aha. Okay. Die Ex-IT-Chefin musste wieder weg. Zuvor hatte sie die Bank als das dysfunktionalste Unternehmen, für das sie je gearbeitet habe, bezeichnet. Kann ich voll und ganz nachvollziehen, ey. Wenn ich mir das teilweise angucke, wie das bei uns läuft, und ich arbeite nicht bei der Deutschen Bank, aber so weit davon weg, also rein geografisch gesehen sind wir nicht, ja. Also vieles ist bei uns auch sehr, sehr merkwürdig. Wo man sich fragt, wie zum Teufel funktioniert das überhaupt? Und genau das wird bei der Deutschen Bank auch so sein. Ich kenne ja ein paar Leute, die bei uns gearbeitet haben, die auch vorher bei der Deutschen Bank gearbeitet haben, die haben da auch wenig Gutes dran gelassen. Also, das von allem, was ich gehört habe, könnte ich das bestätigen. Die musste wahrscheinlich gehen, weil sie gesagt hat, wie es ist. Die musste wahrscheinlich gehen, weil sie gesagt hatte, Jungs, wenn wir das lösen wollen, müssen wir uns erstmal eingestehen, dass wir scheiße sind. Und das hört wahrscheinlich kein Manager gerne. Die haben sie eingestellt dafür und wollten es nicht hören, was ist. Das kommt öfters vor, dass Leute eingestellt werden, so nach dem Motto, oh, wir brauchen jetzt das hier, wir brauchen jenes. Und wenn man dann jemand hat, der das wirklich nachhaltig lösen will, der muss dann halt erstmal auf den Tisch packen, okay Leute, in diesen und diesen Bereichen haben wir 20 Jahre geschlafen, wir sind viel schlechter als die Konkurrenz. Wir haben vielleicht eine gewisse Stellung, dass sich das nicht so auswirkt, aber wir sind einfach scheiße. Und das hören die Leute halt nicht gerne. Ich meine, niemand stellt jemand gerne ein und kriegt dann von dem gesagt, dass er Scheiße gebaut hat die letzten 20 Jahre. Aber wenn man Probleme lösen will, muss man sich der Sache halt manchmal stellen. Da haben viele Manager anscheinend Probleme mit. So, und das betrifft die meisten großen deutschen IT-Unternehmen, bin ich mir ziemlich... Also nicht IT, und die meisten größeren deutschen Unternehmen wird das betreffen. Uns mit Sicherheit auch. Und was soll ich jetzt sagen? Also, es ist ja kein Wunder, dass in Deutschland so viele Startups mittlerweile erfolgreich sind. Nicht etwa, indem sie das machen, was Startups normalerweise machen. Irgendwie tolle, neuen, innovativen Sachen ausprobieren. Und zu 80% failen und zu 19% verkauft werden und zu 1% mal was Großes werden. Sondern die Startups in Deutschland sind so gut im Geschäft, weil die den alten großen Unternehmen helfen, wieder ein bisschen Anschluss zu bekommen. Also wir verdienen quasi, unsere Startups gibt es nur, weil es die großen Unternehmen verschissen haben. So, also weiter. Das größte Problem der deutschen Banken sind die vielen verschiedenen Systeme. Christian, bist du noch da? Da können wir auch ein Lied von singen, ja? Das größte Problem der deutschen Bank, also das größte Problem bei uns, was wir haben, ist auch ähnlich. Wir haben auch sehr viele verschiedene Systeme. Das kann ich so unterschreiben. 2012 hatte die Bank SAP damit beauftragt, die Plattform zu harmonisieren, was jedoch scheitert. Also, wir fassen mal zusammen. Die haben das Problem schon lange erkannt, aber sie kriegen es nicht gebacken. Was definitiv dafür spricht, dass es intern Widerstände dagegen gibt. Widerstände, die sich nicht einfach durch einen neuen IT-Chef oder irgendwelche Consultant-Leute aus dem Weg schaffen lassen. Also, höchstwahrscheinlich Widerstände auf einer ähnlichen Ebene, wie hier oben der die Leute einstellt. So, so, und also ob die das jetzt mit Google hinkriegen, wenn sie alles so machen wie bisher, ist das auch fragwürdig, ja. Neben dem Umbau der IT haben die Banken viel mit Konkurrenz von Technikern zu kämpfen, die wie Apple und Google ihre Marktmacht nutzen, um Teile des Zahlungsverkehrs nicht, okay. Ja. Okay, warum musste ich das ja jetzt unbedingt lesen? Sowas Tolles stand jetzt da auch nicht drin. Das wird auf. Also, eins wird das auf jeden Fall machen: so eine Kooperation zwischen Google und der Deutschen Bank. Es wird sehr viel Geld verbrennen. Ob da am Ende was Gutes rauskommt oder nicht, wage ich nicht zu sagen. Dafür kenne ich mich mit der Deutschen Bank zu wenig aus. Wie gesagt, die paar Leute, die ich kenne, die da gearbeitet haben, was sie erzählt haben. So ein umfassendes Bild gibt es jetzt auch nicht. Es wird auf jeden Fall sehr viel Geld verbrennen. Und Google wird sich an der Deutschen Bank die Haare raufen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da kommen dann irgendwelche super agilen Amis an oder wer auch immer und meinen hier, das geht hier auch so. Und die werden dann erstmal konfrontiert mit der Schwerfälligkeit eines großen deutschen Unternehmens im Finanzsektor. Die Schwerfälligkeit kann sich ein Googler wahrscheinlich noch nicht mal in seinem Traum ausmalen, wie schwerfällig sowas sein kann. Also es wird auf jeden Fall auch den härtesten Googler zur Verzweiflung bringen, die Deutsche Bank. Mich würde mal interessieren, ob es dann irgendwann mal Berichte gibt, wie es eigentlich gelaufen ist. Okay, also das, mein Probetag war nice. Habe gesehen, wie die arbeiten. Wir waren beim größten Kunden. Die haben einen 200.000 Euro Server im Rack mit Virtualisierung im Keller stehen. Ach, deswegen willst du jetzt VMware machen? Oder wie ist das? Ja. Es gibt fette Systeme. Guckt euch mal IBM Großrechner an, was das gerade, also IBM Host-Geschichten an, was das kostet. Und da bezahlst du auch noch die Rechenzeit. Das ist so richtig oldschool. Oh, zockst du Path of Exile? Ja. Diese Season wieder relativ viel. Gut, also. Wir wollten uns ja mal, irgendwie hat mich der Chat am Anfang da auf die Idee gebracht, angucken, was es für, was denn für IT-Zertifizierung empfohlen werden. Ich habe nämlich legit keine, what the fuck? Monka S, okay. Die besten IT-Zertifizierungen. Okay, gucken wir mal, was gibt's denn da? Warum ist das gelb? Wie sieht denn die Seite ohne Darkreader aus? Oh, ich bin blind! Welche Zertifizierung? 2018, okay. Also, okay. Die Top 10 IT-Zertifizierungen. EC Council Certified Ethical Hacker. Hab ich noch nie gehört. ISC2CISSP. Hab ich auch noch nie gehört. DEKRA Datenschutzbeauftragter. What the fuck? Hab ich auch noch nicht gehört. Certified Cloud Security Professional. Klingt irgendwie ein bisschen nach Cisco, ist es aber anscheinend. Doch, ist es? Nee, ist es nicht. Ist es nicht, habe ich auch noch nicht gehört. Cisco CCNA, okay, den kennt man. Wobei ich echt meine Zweifel habe, dass ein CCNA so beliebt ist. Ich habe auch einen CCNA gemacht vor Urzeiten. Hat bis jetzt nicht die Bohne irgendjemand interessiert. Und ich meine, so ein CCNA ist, das ist ein Inhalt, das kannst du innerhalb von einer Woche easy lernen. CCNA ist nix. Also, beim CCNA ist nix Großartiges dabei. Da lernst du so Sachen wie man mit einer seriellen Konsole an einen Cisco-Switch geht, wie man da Enable-Mode anmacht, wie man da ein paar Routing-Tabellen konfiguriert, wie man OSPF einschaltet. Und das war's zum Größten und Ganzen. Also, viel mehr kommt da nicht bei rum. Nee. Kenn ich auch nicht. Igitt. Axel OS Prince 2. Das hört sich an wie ein griechischer Millionär oder sowas. Alexios Prince 2. Second, was auch immer das ist, Foundation and Practitioner. Lean, oh je, das ist BWL-Stonks-Zeug. Das ist doch nicht euer Ernst, das können doch nicht die besten Zertifizierungen sein. Meine IT-Karriere, Überblick über die Wicht, okay, zeig mal her. Ja, End of Function Zero, ich weiß, machen viele in der Schule. Deswegen ist ein CCNA nur wirklich nichts so Geiles. Erstens hat fast jeder einen CCNA. Und außerdem lernt man beim CCNA nichts, was man nicht auch so in 1-2 Wochen lernen könnte. Beim Internet Engineer sieht es dann schon ein bisschen anders aus. CISM. CCNA. CCSP. KISO. KISO Certified Security Professional. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das gar nicht so übel ist. ISTQB. Das klingt wie irgendeine, keine Ahnung, irgend so eine Lobbygruppe für, was weiß ich, irgendwer, mir fällt jetzt zu TQB nichts ein. Okay, was ist denn International Software Testing Certification Board? Software Testing. Habe ich auch noch nichts von gehört. Oh Gott, ITIL. Oh. Jetzt wollen sie es aber wissen. Excellent, ITIL. Oh, wir haben einen im Chat. Der Nico hat ein ISTQB. Und er sagt, er ist Trash. Excellent. IREP. International Requirements Engineer. Das sind doch keine Zertifikate, die da irgendwie. Was? Also. Das sind irgendwelche BWL-Stonks-Dinger. Das ist doch nichts, was irgendwie ein ordentlicher IT-Mann, der mit Technik sich auskennt, hat. Was ECDL sagt mir gar nichts. Was ist denn das? ECDL-Zertifikat. Was? Der europäische Computerführerschein. Kann man den online machen? Den will ich machen. Ich will die Computer Driving License machen. Kann man den online machen? Oh nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Textverarbeitung, Tabelle. Das kann ich nicht. Das ist durchgefallen. Die Österreicher machen es richtig. Die nennen es gleich Image Editing. Ich will das machen. Wo kann man das machen? Okay. ECDL Online Test. Free. Begriff. Teste dein Wissen. Also. Quiz. Okay. Exzellent. Quiz online, Online-Umfragen. Also, wir machen jetzt den europäischen Computer Führerschein. Auf geht's. Welche Zahlungsarten ist bei einer Online-Bestellung für die Käufer am sichersten? Das kommt vom hängt vom Bezahlservice ab. Bezahlung per Überweisung, Vorlieferung der Ware. Bezahlung mit Abrechnungs... Was hat denn das mit Computer zu... Okay, also am Rande, ja. Abbuchungsauftrag, Bezahlung mit Überweisung nach Erhalt der... Naja gut, Bezahlung vor Überweisung... Was? Nein. Das habe ich falsch gelesen. Ich meinte, das ist Vorkasse. Das ist aber gar keine Vorkasse, ne? Das da dann. Ja. Ich dachte, das ist Nachname meinte ich, aber ist es nicht. Okay. Pepega. Next. Also, was ist der Unterschied zwischen Internet und World Wide Web? Das Internet ist... Staatliche Einrichtungen verwenden das Internet, Firmen und Privatpersonen... What? Das WWW ist ein Dienst des Internets, muss es eigentlich sein. Richtig. Jawohl. Next. Welche Webadresse könnte es wirklich geben? Eher so ganz, die sind nicht mehr so ganz aktuell. Mittlerweile könnte es davon so ziemlich jede Adresse geben. Okay, die hier nicht. Die hier könnte es nicht geben. Aber die könnte es geben. Das ist das, was die auch wissen wollen. Aber die könnte es mittlerweile auch geben. Und die könnte es mittlerweile auch geben. Weil die vergeben ja mittlerweile alle möglichen Top-Level-Domains. Ich weiß nicht, ob sie Top-Level-Domains mit Minus vergeben. Habe ich noch nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du genug Geld da auf den Tisch legst, kriegst du auch Vienna Active als Top-Level-Domain. Aber was die wissen wollen, ist das hier, ne? Also Subdomain, Top-Level-Domain und also, wie nennen sie das eigentlich? Domain, Top-Level-Domain, Subdomain. Aber mittlerweile könnte fast alles irgendwo sein, ne? So. Was ist die Startseite eines Browsers? Ja, Pornhub, oder? Ja. Was ist die Startseite? Die Webseite, die nach dem Starten des Browsers angezeigt wird. Die, echt jetzt? Es kommt übrigens ganz entscheidend auf die Config an. Weil die Startseite ist mittlerweile... So einen Dashboard auch bei Firefox. Was sind Favoriten? Microsoft Edge. Boah, sogar schon. Das ist top aktuell, Leute. Top aktuell, seht ihr das? Sogar Edge drinne. Was sind Favoriten? Was ist denn das für ein Pepega-Fragen, ey? Und guckt euch mal dieses High-Res-Computer-Bild hier nebenan. Gespeicherte Verknüpfung zur Website. Okay, weiter. Auf welchen ist besonders... Das 31 so Kackfragen. Na gut. Auf welchen Webseiten ist es besonders wichtig, Benutzer im Kennwort zu haben? Die wollen das hören? Okay. Naja, also... Streng genommen ist es nicht das... Ist Benutzerpasswort nicht das Wichtige, sondern dass irgendeine wirksame Authentifizierung verwendet wird. Und eine wirksame Authentifizierung sollte immer dann verwendet werden, wenn ich dort auf irgendwelche Sachen zugreifen kann, wo nur ich drauf zugreifen kann. Also das kann bei allen anderen auch der Fall sein, aber die wollen eindeutig natürlich ein D hören. Wozu werden Daten verschlüsselt? Damit die Daten für Hacker unlese? Das stimmt aber gar nicht. Das stimmt nicht. Das wollen die hören, aber das stimmt nicht. In der Regel ist, während der Computer an ist, die ganze Sache ja unentschlüsselt. Und wenn du dir einen Keylogger oder irgendeinen anderen Trojaner einfängst, dann kann der auf die unverschlüsselten Daten zugreifen. Also die wollen das hier hören, aber das stimmt nicht. Das hier ist richtig, aber das stimmt nicht. Wo besteht die größte Gefahr? Was ist das für Fragen, Alter? Das ist ja absolut Noob-Style. Wo besteht die größte Gefahr? Beim Aktualisieren, beim Besuch, bei der Nutzung von Suchmaschinen, beim Download von Dateien? Ja. Okay, next. Das mache ich nicht alles. Das ist mir zu doof. Welcher Teil der E-Mail-Adresse office@easyforme.info ist die Top-Level-Domain-Info? Das ist wenigstens mal eine ordentliche Frage. Ist ja auch nur für 7-8-Klässler. 7-8-Klässler können das auch schon besser. Was ist der wichtigste Vorteil von E-Mail? Keine Sau verwendet mehr E-Mail. Außer PPGas, die diese Fragen erstellen. Okay, was ist ein Vorteil? Dass es Spam gibt, dass es Mails gibt. Verbale Kommunikation ist nicht mehr notwendig. E-Mails erreichen den Empfänger in kurzer Zeit. Also, für mich B, allerdings wollen die wahrscheinlich A hören, wobei man aber dazu sagen muss, das stimmt nicht. E-Mails ist kein irgendwie Echtzeit-Kommunikationsmedium. Also für mich ist B richtig, aber B ist falsch, die wollen A hören. Siehste? Bam. Das ist kein Vorteil. Natürlich ist das ein Vorteil. Verbale Kommunikation, zwischenmenschliche Interaktion ist nervig. Windows-Klick-Fragen. Ich glaube es nicht. Das heißt doch nicht, wie kriege ich in Windows was angeklickt, sondern Computerführerschein. Bist du dumm. Welche Aufgaben hat ein Internet-Service-Provider? Stellt die Hardware-Garantie, die Richtigkeit. Ja, okay, achso, next. Welche dieser Seiten kommt aus Österreich? Die Schweizer Seite natürlich. Was man übrigens auch nicht so genau an der Top-Level-Domain sagen kann. Es gibt sicherlich einige .de/at/info/ch-Seiten, die weder sonderlich informativ sind, aus der Schweiz kommen, aus Österreich kommen oder aus Deutschland kommen. Was sind das für... Wo ist da der Unterschied? Ah, da ist ein Punkt, da ist ein Doppelpunkt, okay. Viele Webseiten miteinander verbunden, verlinkt, gedruckt, vertauscht. Ein Programm zum Betrachten von Webseiten ist ein Surfer. Ein Modem. Okay, die Fragen gehen halbwegs. Welches dieser Programme ist ein Browser? Firefox bzw. Internet Explorer. Linux, eindeutig. Das ist richtig Pepega. Was? Ein Reisender möchte laufend online über seine Erlebnisse berichten. Welches Werkzeug eignet sich am besten dafür? Bluetooth. Da kann er sich mit seinem Handy verbinden und daheim anrufen. Wie wird der Datenverkehr aus dem Internet kontrolliert? Firewall, USB-Stick, externe Festplatte, WLAN. Hä? Die Firewall. Also, ich meine, die wollen A wissen, aber das ergibt keinen Sinn. Das ist Blödsinn. Alle Cookies, Leute, die Firewall aktivieren. Okay, da habe ich jetzt keine Ahnung. Was sollte bei dem Besuch von sozialen Netzwerken beachtet werden? Sich auch wieder abmelden, alle Cookies löschen, Cookies zulassen? Ne? Cookies löschen? Cookies löschen? Ja, abmelden bringt dir ja nichts, ohne Cookies zu löschen. Ich sag Cookies löschen. Oh. Okay, abmelden. Also ohne Cookies löschen bringt dir abmelden nichts. Nach welchen Informationen wird meine Hilfe des... Oh Gott, geh weg. Was versteht man unter Spam? Was ist ein Warn? Oh! Das schmerzt ja. Ist die Favoritenleiste eingeblendet? Das weiß ich. Ach so, da. Ja. Welches der Programme ist kein Browser? Edge. Na, Internet Explorer. Internet Explorer. Das zählt nicht. Das zählt nicht als Browser. Ich weiß, dass es Word ist, aber das zählt nicht. Was ein Blödsinn. Was ein Schwachsinn. Okay, für Siebtklässler mag das ja ganz nett sein, aber wirklich was draus ableiten kann man sich ja auch nicht. Okay, wir waren bei IT-Zertifikaten gucken. Damit bekommst du einen Job. Das wäre echt armselig, wenn man damit einen Job bekommt. Auf der anderen Seite, ich bin überrascht, wie wenig Ahnung jüngere Leute von Computerzeug an sich haben. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Generation, die nach mir kommt und die damit ja komplett aufwächst, das alles easy as fuck kann. Dass sich da keiner mehr von irgendwelchem Spam-Cheat baiten lässt, dass sich da keiner mehr sinnlos irgendwelche Viren einfängt, dass die Leute so Basic-Tasks im Internet können, aber irgendwie sind die ja genauso bescheuert wie bei mir damals. Das kann doch nicht sein. Die meisten wissen nur, wie man Snapchat und TikTok installiert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, dass die Generation, die nach mir jetzt aufwächst, komplett mit Computer, also die Basics einfach intus hat und kann, ganz automatisch. Aber ist anscheinend nicht so. So, was gibt's denn noch für tolle Zertifikate, die man machen soll? ITIL. Nein. Das ist somit das bekannteste, was es gibt, aber... Nein. Geh mir weg mit ITIL. Ich musste auch schon ITIL-Kurse machen. ITIL-Kurse sind wirklich echt ätzend.
Piss dich, Aldo!
Ich habe schon ein paar ITIL-Kurse gemacht. Einer schlimmer als der andere. Du durfst den Test nicht machen, das ist aber... Heute würdest du einfach anrufen und sagen, du fühlst dich diskriminiert, darfst du instant den Test machen. Lernt man da, wie man richtig agile und innovative Projekte macht? Nee, bei ITIL lernst du irgendwelche merkwürdigen Best Practice für Prozesse und Abläufe, die die Leute nicht nehmen als Vorschläge, weil die meisten Leute einfach low brain und dumm sind. Auch in solchen Positionen, wo das entschieden wird. Die Leute nicht einfach als Vorschläge nehmen, so könnte man das machen, sondern das eher als Religion aufziehen, so nach dem Motto, ITIL sagt, man müsste das so und so machen. Es ist scheißegal, was ITIL sagt. ITIL schlägt was vor und man kann sich davon was rausnehmen, was passt. Das ist keine Glaubensfrage. MCSE, Microsoft Certified Systems Engineer. Ich glaube, das ist ein wirklich sinnvolles Zertifikat, wenn man in Microsoft-Umgebung arbeitet. Das ist, denke ich, wirklich eines der wenigen sinnvollen, die wir uns da angeguckt haben. Und viele so Windows-Läden gucken da auch drauf. PMP, Project Manager, nein, ganz bestimmt nicht. PMF, Project Management, Moment, das ist genau das gleiche, nur einmal in Deutsch und einmal in Englisch, oder was? Projektmanagement Professional, Projektmanagement, das ist doch genau das gleiche. Nur das Fachmann und Professional, das ist doch genau das gleiche. Ach nee, das ist was anderes. Für erfahrene Projektmanager. Mein Gott, Professional und Fachmann ist genau das gleiche. Welcher Pepega-Two-Head-Kopf hat sich das wieder ausgedacht, die Bezeichnung von diesem Ding, ey? Prince 2. Da habe ich schon mal was von gehört. Das ist auch irgend so eine Stonks-Geschichte. Six Sigma. Klingt nach einer Sache, wo ich einen großen Bogen drum machen will. Muss nicht. Welche Zertifikate bringen was? Okay, das ist... Alle akzeptieren. Wir akzeptieren alle Cookies. Was genau macht er da? Sind das die Zertifikate von ihm? Der hat sich gedacht, scheiße, Mann, so viel Zeit, das alles zu machen und alles bringt nichts. Wie heißt das Meme mit dem Jungen, der das Kreuz vor sich hält? Der? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte immer, das ist ein Mädchen. Vielleicht ist er auch ein Junge. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Musst mal suchen. Wenn du Google suchst, bestimmt Child Holding Cross Meme. Da findest du bestimmt neue Meme-Einträge noch und nöcher zu. Agile Zertifikat. Oh, Scrum Master. Yes, yes, yes. Scrum Master. Agile Coach. Jawoll. Microsoft Certified Solution Developer. Die Dinger, die haben immer so, die haben mittlerweile so richtige Big Brain Namen, die ganzen Zertifikate. Du kannst dir anhand des Zertifikats gar nicht mal genau überlegen, was das eigentlich bedeutet. Isaquap. Open Group TOGAF. Was ist was? TOGAF. Open Group Architecture Framework. Ja. Alles klar. ITIL. Nein. Geh's mir fort. ITIL kommt mir hier nicht ins Haus. Jetzt ist ja schon wieder CISP. Oh, CISP. Das ist Privilege. Das dürfen nicht alle machen. Caesar Pentest Plus. Wer wird denn da penetriert bei dem Test, fragt man sich, ne? Der Veteran ist am Start. Moin. Bin ich mal lang da, 8 Minuten noch. Als Scrum-Lehrer muss man das echt Eats haben, beschreibt Schussmannheim. Machst, ja, als... Du musst so Scrum-Consultant sein oder sowas, ja. Too long, little Jeet. In Berufen wie Administrator, Teammanager oder Tester sind Zertifikate oft Voraussetzung für Bewerbung. Sollte das wirklich flächendeckend der Fall sein, halte ich es für total fail, Zertifikate irgendwie vorauszusetzen. Der einzige Grund, wo ich es selbst sinnvoll halten würde, nach Zertifikaten zu gucken, ist, wenn du jemanden suchst, sehr speziell für ein gewisses Fachgebiet. Sagen wir jetzt mal IBM Host Entwicklung oder sowas in der Richtung. Also wirklich ein sehr spezielles Fachgebiet und du willst wissen, dass der auch echt ein bisschen Ahnung hat von dem, was er macht. Dann ist es ein guter Hinweis, wenn er vielleicht so ein Host-Zertifikat hat oder so. Aber ansonsten einfach mal ausprobieren, wie der mit aktuellen Problemen umgeht und Scheiß auf Zertifikat, Alter. Ich meine, hey, ich habe mal, als ich jung war, ganz, ganz jung, habe ich mal einen Visual Basic 6 Kurs gemacht an der Volkshochschule. Ich glaube, das Zertifikat sollte ich jetzt auch nochmal beilegen. Vor allem Visual Basic 6. Ich glaube, da findest du heute richtig gut bezahlte Jobs mit, wenn die noch was haben. Ich meine, wer heute noch Visual Basic 6 Anwendungen hat, sucht bestimmt händeringend nach Visual Basic 6 an Programmierern. Ups. Das wollte ich auch nicht sagen. Das ist ein bisschen wie COBOL. Das ist das COBOL von Microsoft, genau. Das ist ein bisschen wie COBOL. Visual Studio, Visual Basic 6. Du hast mal einen C++-Kurs an der Okay, das sind zwei Dinger, von denen ich relativ wenig halte. Von der Volkshochschule, weil das alles, was ich da bisher vorhin gesehen habe, ziemlicher Crap war. Und C++. Zwei Sachen in Kombination, die nicht gut ausgehen können. Chat, was ist mit euch denn jetzt schon wieder los hier? Easy Killer sehe ich ähnlich. Es gibt an unseren Schulen viel zu wenig IT-Unterricht, den man auch wirklich so nennen könnte. Und ich sage damit nicht, dass man den Leuten irgendwelche Mathe-Geschichten beibringen soll oder irgendwelche Machine Learning AIs programmieren lassen soll oder sonst was, sondern dass man denen einfach mal ein paar Grundlagen, die Basics, also die Computergrundlagen beibringen soll. Und ich meine mit Computergrundlagen nicht Word-Texte eintippen, ja? Sondern man fängt an, so mit Bedienung, so nach dem Motto, was für unterschiedliche Programme gibt es auf dem aktuellen PC, was für unterschiedliche Betriebssysteme gibt es so, warum gibt es unterschiedliche Programme in verschiedenen Kategorien, wie verwendet man das Internet ordentlich, ohne sich irgendeinen Mist einzufangen. So kann man anfangen und dann geht man über mit, aus was besteht ein Computer, warum ist das Ganze so aufgebaut, Internet, Netzwerk, ein bisschen drumherum. Und dann am Ende vielleicht ein bisschen programmieren. Das ist doch super. Das wär doch schon mal mehr als das, was die meisten Leute irgendwie in 10 Jahren oder 13, 12, 12, 12 Schule machen. Oh, nee. Also für das, was man in der Schule allein schon was da Informatik heißt, hat er damit kaum was zu tun. Und das, was man da macht, ist wahrscheinlich ziemlich easy mode. Oh. Also bei mir war der Informatikunterricht an der Schule war echt lächerlich. Das kann man überhaupt nicht so nennen. Wir haben Word-Dokumente in lila gemacht, weil das lila, weil der Lehrer das so geil fand, wenn lila Schrift drin war. Und dann haben wir noch ein bisschen PowerPoint, Excel und Access gemacht. Also Access, kann ich mich noch dran erinnern, Alter. Access war echt die Höhe. Der hat nicht mal verstanden uns richtig erklären oder konnte sich nicht mal richtig erklären, wozu man eine Datenbank braucht. Wir haben Java programmiert ab der 10. Klasse. Ja, das ist gut. Da lernt man wenigstens was. Was ich halt oft gesehen habe, ist, dass sinnvoller Informatikunterricht oftmals rein freiwillig ist. Also sprich, Es gibt irgendwie so einen Computerkurs oder irgendwie auch ein bisschen Advanced Programmierkurs und sowas. Aber der ist freiwillig irgendwann nachmittags, den kaum einer macht, außer die Ultra-Geeks. Für was benötigt man eigentlich Access? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, für was man Access verwendet. Ich habe ernsthaft keinen blassen Schimmer, warum man sich Access antut. Choose my name sagt Informatik im IT-Abitur geht eigentlich ganz klar. Java, bisschen Software Engineering, Datenbank, SQL, SMPTE. Ich glaube, du warst eine der Ausnahmen, wo das so gut funktioniert hat. Der Informatikunterricht zum größten Teil ist einfach Crap. Falls es überhaupt gibt. Sunny sagt, er hat HTML gemacht und danach Java. Ja, perfekt. Perfekt. So muss das sein. Es wird ja auch besser. Aber es hat eigentlich nichts mit der Realität zu tun im Jahr 2020. Das ist eh so ein Ding. Wo ich sage mir, so durch die Bank weg, kriegt man eigentlich in der Schule viel zu wenig erzählt, was man später Interessantes, Wichtiges braucht. Es wird ja immer gesagt, so nach dem Motto, in der Schule lernt man fürs Leben und sowas, das ist kompletter Schwachsinn. Also so ein paar Sachen zum Thema, was weiß ich, was sehen wir da? Was muss man machen, um ein Unternehmen in Deutschland zu gründen? Oder wie macht man eine Steuererklärung? Oder solche Dinger. Hey, sowas sollte man den Leuten auch mal erklären. Ja, und man lernt in der Schule, finde ich, auch nicht mal, weil es jemand gerade geschrieben hat, wie man sich Wissen aneignet. Das lernst du vielleicht, wenn du was studierst. Was du meistens in der Schule lernst, ist, wie man mit möglichst wenig auswendig lernen, so gut es geht, durchkommt irgendwie. Wirklich lernen oder auch Wissen lernen oder so, ist da eigentlich nicht. Man entwickelt in der Schule ein Gefühl für, was man sagen soll, was als richtige Antwort akzeptiert wird. Mietverträge, ja, solche Sachen. Also ich finde, so ein bisschen Probleme des alltäglichen Lebens, die auf einen zukommen, sollte man in der Schule mal zumindest thematisieren. Ja, wie gesagt. Sowas wie, wie miete ich mir eine Wohnung, wie mache ich eine Steuererklärung, wie gründet man in Deutschland Unternehmen, worauf achtet man so, wie sieht es mit Vermögens, was weiß ich, mit Hauskaufen in Deutschland aus, wie sieht es mit Vermögensanlagen in Deutschland aus. Also generell so ein bisschen was man auch, wo man im Leben auch was von hat. Da müssen auch die Eltern was beibringen, ja klar. Letztendlich kann es den Eltern keiner abnehmen, da das zu machen. Aber guck mal, wenn einer was weiß ich, wie viele Stunden am Tag, 5 Tage die Woche in der Schule ist, dann ist er nicht zu viel verlangt, dass dort auch mal ein paar Sachen beigebracht werden, die fürs alltägliche Leben später für jeden oder für nahezu jeden relevant sind. Und ich sag gar nicht, dass man anderes jetzt gar nicht mehr machen soll, aber vielleicht könnte man die ein oder andere Sache ein bisschen zurückfahren. Zum Beispiel, mein persönlicher Eindruck war, lassen wir jetzt mal Kunst, Musik und sowas mal weg. Religion, Ethik, lassen wir mal weg. Also gehen wir mal von aus, das behalten wir bei, da beschneiden wir nichts. Zum Beispiel war Chemie. Chemie war so ein Ding, das hat man viel zu viel gemacht für das, was auch nur ansatzweise wichtig ist später. Man hat irgendwelche Masse von Atomen und Gedöns berechnet. Hey, das mag durchaus sein, dass das also elementare Bestandteile unserer Umwelt sind, aber das sind keine elementare Bestandteile unserer Umwelt, über die man für das tagtägliche Leben Bescheid wissen muss. Es ist wichtig, dass man das weiß. Das sind also so grundsätzliche Sachen, wie ist die Welt aufgebaut, wie ist Materie aufgebaut und so. Klar. Aber ob man Masse von Atomen und Dichte, Geschichte und so, ob man das wirklich unbedingt dann alles so im Detail wissen muss, wage ich mal zu bezweifeln. Zumal man das dann irgendwie auch in Klassen macht, dass man das später erstens einmal weiß, sollte man es doch mal brauchen. Und wenn man sich dafür interessiert, und man sowas gar sowas studieren möchte, ja, dann ist es eh egal, ob man das mal in der Schule gehabt hat oder nicht. Ja, und ich denke, man könnte schon in einigen Bereichen da ein bisschen Platz machen, dass man eben alltägliche Sachen lernt, die 90% oder ein Riesenteil der Leute später mal betreffen wird. Und das wird in der Schule, finde ich, zu wenig gemacht. Außerdem wird generell in der Schule zu viel auswendig gelernt. Religionsunterricht würde ich prinzipiell nicht machen. Das ist ja zum größten Teil auch schon Ethik. Weiß gar nicht, ob es klassischen Religionsunterricht noch gibt. Ja, auch so biologische Sachen. Da ist auch vieles dabei, wo man sagen wird, okay, Grundlagen an sich gut und schön. Aber gar so im Detail muss man es gar nicht wissen. Also, es ist schwierig. Also, was ich auch auf keinen Fall will, ist, dass man jetzt sagt, okay, da müssen die Leute eben noch länger in die Schule gehen. Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Noch länger sollen die Leute nicht in die Schule gehen. Wenn es nach mir geht, sollen die Leute eher weniger in die Schule gehen. Weil es kann mir keiner erzählen, dass man wirklich was lernt und auch was hängen bleibt, wenn man 12 Stunden am Tag hat. Wie soll das funktionieren? Und wohlgemerkt 12 Stunden, die total unterschiedlich sind. Wir hatten teilweise Stundenpläne, die gingen bis nachmittags, 12 Stunden, selten, gebe ich zu, aber hatten wir 12 Stunden. Und das war dann sowas wie 4 Stunden Mathe, 2 Stunden Geschichte, keine Ahnung, Sport, Musik. Und dann irgendwie nochmal hinten dran Biologie oder so. So komplett zusammengewürfeltes Zeug. Ja, wir hatten einen Tag mit. Vielleicht erzähle ich jetzt auch Scheiße. Wir hatten saulang. Ja, wir hatten auch noch 45 Minuten. Ach ja, mit Stunden. Mit Stunden meine ich 45 Minuten Stunden, ja? 45 Minuten Stunden. 45 Minuten Stunden, Doppelstunde war 90 Minuten. Dann gab's Viertelstunde Pause. Außer um 11 gab's eine halbe Stunde Pause. Irgendwie so. Weiß gar nicht mehr genau. Und ich bin mir jetzt eigentlich relativ sicher, dass wir an einem Tag in der Woche, in der letzten Klasse, dass wir da 12 Stunden haben. Das war irgendwann mittags 15:30 oder so, war das irgendwie erst fertig? Lass doch mal ausrechnen. Ja, es sind 9 Stunden, passt doch. Das sind 9 Stunden. 9 Stunden Unterricht mit Pause. Das ist ein bisschen sehr lang, oder? Aber ich bin mir jetzt, ich kann es jetzt nicht beschwören, ja, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir einen Tag hatten, das waren 12 Stunden. Und da kannst du doch nichts merken. 6 Stunden ist das höchste der Gefühle. 6 Stunden ist das wirklich das höchste der Gefühle, wo du auch nur halbwegs aufmerksam sein kannst. Ich fände das viel sinnvoller, wenn's 6 Stunden wären und dafür 4 Stunden das eine und vielleicht noch 2 Stunden ein bisschen was zum Ausgleich. Also, dass man irgendwie sowas hätte wie 4 Stunden. Na gut, wir haben angefangen, glaub. Was ist denn gerade? Wann ging die Schule los? 7.45 Uhr? Nee, das kann nicht sein. Dann habe ich Mist erzählt. Das kann nicht sein. Das können keine 12 Stunden gewesen sein, weil es wären allein schon 9 Stunden. Das wären allein schon 9 Stunden bis 17. Das kann nicht sein. Nee, das muss weniger gewesen sein. Es können keine 12 Stunden 45 gewesen sein mit Pause. Egal, scheiß drauf. Es war saumäßig lang. Ich fände das viel sinnvoller, wenn man dann sagt, okay, es sind 6 Stunden, da kann man sich wenigstens ein bisschen was merken. Und dann hast du aber die Sache wenigstens am Stück. Mal angenommen, dann hättest du 4 Stunden Mathe, jetzt mal Hardcore-Geschichte gesagt, und dann hättest du nachmittags noch 2 Stunden irgendwas zum bisschen Abschalten im Kopf. Sei es eine Doppelstunde Musik oder eine Doppelstunde Kunst oder eine Doppelstunde Sport oder irgendwas. Das wäre doch eigentlich ganz sinnvoll. Ja, und wie gesagt, ich fände es halt cool, wenn man den Leuten ein bisschen mehr Sachen beibringt, die im alltäglichen Leben auch was bringen. Wie gesagt, sei es nur, wie das mit Steuererklärung, Mietverträgen aussieht. Vielleicht auch mal angucken, okay, wie gucke ich denn nach einem Ausbildungsplatz, wie gucke ich denn mir das einzelne Unternehmen an, was könnte da was für mich sein, wie gründe ich ein Unternehmen in Deutschland vielleicht? Es gibt ja zig Themen, die vielen Leuten später was bringen würden. Du warst bestimmt 12 Stunden aus dem Haus und deshalb hat sich eingebrannt. Ja, das kann schon sein. Wirtschaft und Recht? Zumindest ein bisschen. Ja, genau. Ja, genau. So ein paar Sachen drumherum. Das wäre echt gut. Und ich habe jetzt schon, weil es hier gerade einer im Chat schreibt, diese 3 Beispiele gab es alle bei uns. Ich habe das jetzt auch schon von allen gehört, dass das ein bisschen mehr Einzug hält mittlerweile. Aber ich habe so meine Zweifel, ob das die Leute wirklich gut für das Leben, was nach der Schule kommt, vorbereitet. Letztendlich, die meisten Erfahrungen musst du selbst machen, aber ist doch nicht verkehrt, wenn du von ein paar Sachen schon mal gehört hast. Der größte Debate, den es bei mir jemals in der Schule gegeben hat, war, wir hatten ein Wahlpflichtfach, das hieß Selbstständig werden. Und der Text war schon so geschrieben, als ging es da wirklich drum, so nach dem Motto, wie gründet man ein Unternehmen in Deutschland, was gibt es da so für rechtliche Geschichten und so. Und das war halt ein Thema, was mich damals auch schon echt interessiert hat. Da habe ich mir gedacht, okay, meldest du dich dafür an. Und wisst ihr, was wir gemacht haben, was die mit selbstständig lernen gemeint haben? Wir haben Kochen gelernt. Die haben ein Wahlpflichtfach angeboten, was ich gelesen hat, nach ein bisschen minimal BWL und rechtliche Geschichten und auch vom Text her und vom Titel her. Und am Ende hat man gekocht. Nicht, dass es jetzt wahnsinnig schlecht wäre, ein bisschen kochen zu lernen. Aber der Debate war, dass es komplett anders verkauft wurde. Ich fand das am Ende gar nicht schlecht. Da haben wir Kekse gebacken und sonst was. Das waren auch die letzten 2 Stunden am Tag. Da kann ich mich noch dran erinnern. Wahlpflichtfach, ja, sowas hatten wir. Also sprich, du hattest irgendwie, keine Ahnung, 4 Stunden in der Woche. Da musstest du dir dann aussuchen, was du machen willst. Und ich fand das mit Kochen gar nicht mal schlecht, weil wir haben dann Kekse gemacht und solche Sachen. Und ich fand es insofern nicht schlecht, weil das waren die letzten 2 Stunden. Da hat man sich immer was zu essen gemacht und hat noch ordentlich gefressen, bevor man heimgegangen ist. Meine Oma hat sich immer gewundert, warum ich nichts mehr zu essen wollte. Vielleicht warst du einfach im falschen Raum. Ja, man weiß nie genau. Das war noch. Ich fand es gar nicht schlecht. Was ich aber richtig debated fand, war halt einfach, dass die das uns anders verkauft haben. Und das hat mich bis zum Schluss übelst angepisst. Sport war immer easy, auch wenn man pepofett war. Ja, damals war ich noch nicht pepofett. Damals war ich ziemlich sportlich. Also ich habe nie Strecken gemessen und sowas, aber ich weiß, dass ich teilweise mehrere Kilometer geschwommen bin und auch rennen konnte, ohne dass ich irgendwie großartig außer Puste komme. Also sprich, heute, wenn ich mal Gas gebe und über den Bahnübergang renne, denke ich mir so, war aber anstrengend, ey. Captain Peng, das haben wir in diesem Kochenkurs auch gemacht. Wir haben auch ein bisschen was genäht. Naja, gut, also es ist 22:12, ich muss ins Bett. Spontaner Stream heute gewesen. Außerdem schön, dass viele am Start waren. Wir sehen uns, macht's gut. Bis morgen oder so. CU.